Iconic Talks. Der Podcast rund ums Unternehmertum für deine Reise von Null auf Erfolg. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Sommer in Deutschland, Winter in Dubai, hieß es hier gerade. Was sind denn so eure Lieblingszielmärkte? Ich meine, so Gründer, die gerade in neue Märkte gehen, die sind ja auch häufig dann vor Ort, oder?
Ja, also deutscher Markt ist natürlich ein Heimatmarkt, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die größten Potenziale liegen nicht unbedingt immer im Heimatmarkt. Und ich glaube, für uns haben wir ja ziemlich gut festgestellt, dass Europa als Markt natürlich auch spannend ist. Und natürlich für uns auch das Thema United States, das heißt USA.
Aber die Frage war ja eine andere. Die Frage war ja, wo bist du denn gerne? In welchem Markt? Ist das ein Kriterium bei der Auswahl der Wachstumsstrategie?
Also, politisch korrekt?
Für Festig definitiv nicht. Also wir sind da, wo unsere Kunden sind.
Spannend.
Also auch vor allen Dingen USA. Also persönlich ist jetzt USA jetzt nicht mein absolutes Traumreiseziel.
Echt? Warum?
Gibt schönere.
Zum Beispiel?
Places. Ich mag mehr Italien. Gibt sehr schöne Orte.
Kriegen dann die Italiener so eigene Features, oder?
Naja, es ist kein Markt, auf den wir uns fokussieren. Das geht rein persönlich.
Ja.
Um mich, ja.
Genau, aber darum soll es uns ja heute gehen. Es geht um das Thema Market Expansion, Wachstum, neue Märkte für sich entdecken. Wir haben jetzt hier so ein bisschen die Konstellation. Tobi, ihr habt ja ein wirklich sehr starkes B2C-Produkt, wenn ich das bisher so richtig verstanden habe. Martin nimmt so ein bisschen die B2B-Perspektive ein, also mit wirklichen Enterprise-Kunden. Wenn ich euch jetzt die Frage stelle, welche Kriterien oder wie versucht ihr herauszufinden, welches Land oder welche Märkte für euch als Company wirklich spannend sind im nächsten Schritt? Was sind so die Herangehensweise oder die Kriterien, die da für euch relevant sind? Tobi, vielleicht fängst du mal an. Italien haben wir jetzt ja schon gehört.
Für unsere Wachstumsstrategie ist für Festig ist es definitiv englischsprachig und dann so alle Länder, die in Tier 1 und Tier 2. Also wir gehen da lustigerweise einfach nach einem Bruttoinlandsprodukt vor und dann testen wir das aus. Und da stellt man relativ schnell fest, da ist halt USA, UK, Kanada, Australien.
Okay.
Interessant. Und wenn man jetzt in mehr Richtung Europa schaut, ist es natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Nordics.
Die Dachregion.
Dachregion, genau. Das, unsere Erfahrung aus ist Bruttoinlandsprodukt eine ganz gute Messgröße, um dann zu sagen, was kann man denn überhaupt erwarten in einem Markt?
Also ich finde den Ansatz spannend, weil es bei uns natürlich ziemlich ähnlich ist. Wir schauen uns nicht das Bruttoinlandsprodukt an, sondern wir schauen uns an, wo sitzt unsere Industrie. Wir schauen uns jetzt in dem Fall natürlich die Beauty-Industrie an und der Endkonsument sitzt hier woanders als die Industrie selber teilweise tatsächlich. Und gehen viel auch über Recherche. Wer sind die Up-and-Running-Beauty-Unternehmen in den drei Kategorien, die wir uns anschauen? Das heißt, wir haben Luxury ganz oben, dann haben wir Premium und dann haben wir also Prestige und dann haben wir Mastige. Und in den drei Kategorien schauen wir, wo die Leader sitzen, in welchen Ländern und gucken uns dann an, wie wir überhaupt Anschluss finden. Weil anders als bei euch müssen wir halt nicht den Endkonsumenten finden über Social Media Ads, sondern wir müssen die Unternehmen taktieren und dafür Sorge tragen, dass sie überhaupt Lust haben, uns zu reden und denen einen Mehrwert zu übermitteln.
An einem Punkt gibt es aber trotzdem eine Schnittstelle, weil die Kunden sozusagen B2B-seitig haben ja trotzdem Zielmärkte und wollen ja dann mitunter für jeden Zielmarkt schon die Lösung separiert bekommen. Ja, also und bei euch, ihr geht ja direkt auf die Märkte. Wenn man jetzt sich so ein bisschen mal in die Nutzer reinguckt oder reindenkt, nicht reinguckt, und sich mal so überlegt, okay, ich habe jetzt ein Land identifiziert, finde ich spannend, ja, nehmen jetzt mal Dubai oder UAE, hatten wir ja eingangs schon. Wie finde ich jetzt raus, wie ich in den Markt wirklich reinkomme? Ja? Also was sind da so die spannenden Kriterien und kann man wirklich noch sagen, in Zeiten der Globalisierung, dass sich Konsumenten oder Zielkunden anders verhalten in verschiedenen Märkten? Oder ist das einfach gar nicht mehr so der Fall?
Das gibt nur, also kann ich jetzt nur für Festig sprechen, marginale Unterschiede. Man sieht teilweise schon einen Unterschied, ob das jetzt ein US-Kunde ist oder ein deutscher Nutzer oder Userin. Und unser Ansatz, den wir wählen, wir denken das nicht so starr in Grenzen oder in Borders, sondern wir schauen eher auf Sprachen. Also wenn es möglich ist, das kommt ganz auf den Channel drauf an, gehen wir halt auf englischsprachig in mehreren Regionen, mhm, deutschsprachig weltweit, italienisch weltweit, französisch weltweit und schließen dann, wenn überhaupt, nur Länder aus, die nicht funktionieren.
Aber das heißt, das Produkt wird nicht für jeden Markt quasi angepasst?
Nein.
Okay, weil ihr geht ja auch in die Health-Richtung.
Für jeden Kunden wird es angepasst.
Ja.
Aber nicht für jeden Markt.
Ja, okay. Aber weil ich sag mal, was wir auch häufig gefragt werden, ist, gerade in Richtung Health gibt es ja schon unterschiedliche Regularien. Du hast ja in der Folge davor zum Beispiel gesagt, Ernährungspläne, Erstattung von Krankenkassen und so. Das ist natürlich in verschiedenen Märkten dann ja auch sehr unterschiedlich, oder? Also da ist es doch dann in der Skalierung eigentlich wieder eher eine Herausforderung.
Absolut. Es gibt Anpassungen, also eher vom Business Case her würde ich fast sagen. Also das ist ja das deutsche Thema ist, okay, man kann einen Kurs sich erstatten lassen von der Krankenkasse. In USA zum Beispiel gibt es vielleicht eine Kooperation jetzt zeitnah mit der, weil die Amis möchten gerne schnell abnehmen und wollen vielleicht dann doch so eine Abnehmspritze mal ausprobieren. Da haben wir vielleicht in dem Segment noch eine Kooperation geplant. Das ist dann schon eine Marktanpassung, die wir vornehmen. Aber jetzt grundlegend vom Produkt her gehen wir jetzt nicht tief ins Produkt und ändern jetzt, sag ich mal, kulturell Funktionen. Das würden wir dann nicht machen im Zweifel. Es sei denn, es wäre so eine extreme Opportunität, die das rechtfertigen würde, den extra Development-Aufwand zu gehen. Man muss ja auch mal sehen, das muss dann alles auch mal, du brauchst dann immer eine gewisse Maintenance und wenn du alles, was du dann separierst pro Markt, muss auch immer im Nachgang gepflegt werden, es verursacht wieder Kosten, man macht es komplizierter, hat wieder einen Bottleneck-Gefahr und deswegen ist es besser zu sagen, nein zu sagen, dann gehen wir vielleicht nicht in den Markt rein oder es geht eben nur in der Sprache. Und wenn es dann nicht passt, dann wird's nicht gemacht.
Aber ich finde das ganz interessant. Iconic hat ja einige Accelerator-Programme durchlaufen für verschiedene Märkte und da hat man das eigentlich uns immer gepredigt. Ja? Du musst genau dir die Märkte angucken, die verhalten sich alle anders. Ich weiß noch, Martin, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an unseren Accelerator in Korea, die der Meinung waren, wir müssen eigentlich alles, wirklich alles komplett für diesen einen Markt anpassen. Die Frage ist halt, ist das immer sinnvoll für eine Skalierung? Also wenn, du hast ja gerade gesagt, ne, wenn die Opportunität sehr groß ist, aber woran bemesse ich denn diese Opportunität? Ab wann ist es denn für mich wirklich so spannend oder sehr groß, ja? Ich sag mal, ihr seid ja investiert, wir sind ja auch ein finanzinvestierter Case. Wie sehen das denn, also ab wann ist es für einen Investor auch interessant, ob du über die Borders gehst und diese Opportunität dann einfach nimmst, ne?
Wenn genug Wachstum dahinter steht, dann ist es immer spannend. Das ist nicht ganz so einfach, wirklich vorzukasten. Meine Erfahrung ist, und das ist ja im B2C-Bereich anders als vielleicht im B2B, dass immer, wenn wir eine spezielle Anpassung gemacht haben oder auf irgendeinen Request von einer Third Party gehört haben, sei es Apple, Google, you name it, war es meistens nicht wert, diesen Aufwand zu machen.
Echt?
Fast immer.
Okay, gib mal so ein Fuck-Up-Beispiel.
Spontan Lavoo-Zeit, Dating-App. Apple kam und wollte halt für irgendeinen Apple Watch unbedingt eine App haben. Dann gibt's Featurings und das und das und das und das. Wir haben de facto super viel Zeit und Geld da rein investiert und es hat einfach gar niemanden interessiert, weil es einfach nicht zu dem Use Case gepasst hat.
Okay.
Das ist jetzt so eine Anpassung, die wir jetzt gemacht haben, weil ein externer sozusagen, und in dem Falle Apple ist ja auch, ne, ein Marktplayer und sagt halt, du machst es, du rechnest dann mit einem großen Featuring, du rechnest mit viel Aufmerksamkeit und es passiert aber nichts und das ist sehr oft passiert. Solche Beispiele habe ich bestimmt mindestens 20 oder so.
Die frage ich jetzt natürlich nicht alle.
Man lernt auf jeden Fall immer wieder dazu, man macht auch öfters mal wieder denselben Fehler. Ist auch normal und dann irgendwann sollte man aber das gelernt haben, dass es wann es sinnvoll ist, nicht zu tun oder auch nein zu sagen.
Aber macht ihr trotzdem so Länderzielanalysen, bevor ihr startet oder irgendwas live stellt oder seid ihr von Anfang an einfach überall verfügbar?
Wir gucken uns sehr gern an, was macht der Wettbewerb in dem Land? Was ist an Revenue Potential? Wie ist deren Marketingstrategie? das gucken wir uns schon an. Da kann man auch schnell viel Input sich holen und auch verstehen, so, du hast Dubai vor uns gesagt, wir haben jetzt bald eine Partnerschaft mit der größten Bank in Saudi-Arabia und da kommt noch einiges jetzt, weil die sind auf uns zugekommen wegen der Fastenkultur, meinten, das könnte ganz gut passen für Festig. Wir werden jetzt aber im ersten Step keine Lokalisierung in Arabisch machen, sondern es muss mit Englisch erstmal ausreichen und die sagen das, okay, wir testen das aus. Wir testen also erstmal und schauen, was ist da möglich, was ist da ein Customer Lifetime Value vielleicht, wie kommt es an? Dubai ist natürlich auch super international, also wird es auch in Englisch gehen und danach entscheiden wir, ob wir noch einen Step weitergehen.
In Dubai kann man ja gar nicht sagen, was ist so Country of Origin, ja? Die Leute kommen ja von überall sehr super zugezogen. Aber du hast ja gerade gesagt, ihr schaut euch die Competitor an, was sie da machen. Wie macht man denn, Martin, so eine richtige Competitor Analysis? Was sind denn die Fakten, die da wirklich wichtig sind?
Ich glaube, hier muss man auch wieder differenzieren zwischen B2B und B2C. Ich glaube, bei euch ist ja eher das Thema, was bieten sie ihren Kunden für Features an und welche Metriken könnt ihr vielleicht sogar rausbekommen bei eurem Competitor im Markt. Aber das ist jetzt nur eine Annahme von meinerseits. Ich glaube, im B2B ist es vor allem für uns so, dass wir durch Gespräche das rausfinden mit Kunden. Weil natürlich sieht man das, was öffentlich zugänglich ist. Aber für uns ist immer spannend, tatsächlich die Gespräche mit Kunden zu führen, mit aktuellen Kunden, aber natürlich mit potenziellen. Und in den Gesprächen, vor allem bei potenziellen Kunden, die aktuell unsere Competitor Software nutzen, rauszufinden, seid ihr happy? Wenn ja, was macht euch happy? Können wir da vielleicht sogar noch mehr bieten? Oder seid ihr unhappy? Und wenn ja, warum? Und was können wir bieten, um euch glücklich zu machen?
Aber das ist ja jetzt schon sehr sales-orientiert. Mir geht's ja eher um die Frage, ja, also gehen wir wieder Maria, die hat eine neue Idee, die hat es gerade gegründet. Ich versuche jetzt irgendwie rauszufinden, so, wer sind denn meine Competitors? Und worauf sollte ich dabei achten, um mir wirklich dann auch, ich sag mal selber nicht, Festig hat ja auch, glaube ich, vor allem in Amerika einen sehr starken Mitbewerber, richtig? Ja. Wie versucht ihr das für euch so als Company dann auch zu bewerten? Was sind die Dinge, worauf man da wirklich in der Competitor Analysis achten sollte?
Vielleicht sind wir da auch wieder sehr ähnlich. Also wir schauen uns ja vor allem an Auszeichnungen tatsächlich. Also wer ist in irgendwelchen Rankings, die in der Welt dastehen, jetzt bei uns nicht im App-Store-Ranking, sondern vor allem im Ranking bei uns sind es vor allem Magazine, die die besten Softwares darstellen oder entsprechend auch Kunden, die klare Press-Releases drüber bringen, warum sind sie glücklich mit bestimmten Competitors und dann machen wir eine Riesenliste und schauen uns den Detail natürlich danach an. Wen sehen wir wirklich als Competitor oder wer hat sich vielleicht da einfach mal eine Paid-Kampagne gekauft und ist eigentlich gar nicht relevant? Und genau aus diesen mit Kombination dann mit dem Kundenfeedback sehen wir ja dann die Liste, wer ist für uns relevant, wen sollten wir uns auf dem Schirm halten? Und ich glaube, im B2C ist es vor allem Ratings im App Store oder seht ihr das anders bei euch?
Dafür gibt es viele Anbieter, Sensor.tau, DDAI zum Beispiel, da gibt es viele Anbieter, um genau zu sehen, wie viele Downloads oder ist natürlich alles Schätzwerte, aber es schon kommt schon die Wahrheit ist schon sehr, sehr nah dran. Wie viel Downloads, wie viel Revenue, wie ist die Historie, wie ist die historische Entwicklung, da kann man dann schon sehr, sehr gut ableiten. Und das dann auch in Kombination mit den ganzen Ad-Libraries, die es da gibt, das ist ja alles public. Man kann ja eigentlich alles nachvollziehen. Man kann davon ausgehen, wenn man irgendwo was Innovatives hat, dass das 2 Wochen dauert, bis es alle wissen. Ja. Das ist so die Opposite von der ganzen Transparenz und Data Privacy und alles muss transparent sein und alle müssen alles sehen. Man kann eigentlich gar keinen so richtigen Wettbewerbsvorteil mehr, sag ich mal, in der Kommunikation schaffen.
Also ich weiß ja, ihr seid 2 Füchse, weil ihr habt jetzt beide schön meine Frage umschifft, aber das wird hier nicht zugelassen. Ich stelle sie jetzt nochmal, weil das ist mir wirklich wichtig. Also, wir haben jetzt gelernt, wo wir die Competitors finden. Wir haben auch gelernt, woran man sie vielleicht ausmachen kann. Aber ich will ja jetzt wissen, wie mache ich eine Competitor Analysis? Also ich will jetzt ja Geld bekommen. Ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft. Ich habe jetzt mein Produkt. Ich will jetzt zeigen, was unterscheidet mich von meinem Wettbewerb. Ja, wie erarbeite ich das denn raus? Was sind denn die Punkte, die für euch in so eine Competitor Analysis wirklich gehören? Was macht Festig anders als die anderen Fasten-Apps? Ich weiß, das ist der schwierigste Teil. Aber ich muss es jetzt hier mal lernen.
Was wir in der Produktentwicklung anders machen?
Ich weiß es ja nicht. Ist ein Produkt das Einzige, was Competitors wirklich gegeneinander vergleichen? Wenn du jetzt ein Investor bist.
Es ist natürlich auch Wahrnehmung von Kunden. Also gibt's da einen Trust von dem Brand irgendwo? Das spielt natürlich auch mit rein. Was wir jetzt anders machen, ist vielleicht, wir sind halt sehr, sehr untriebig und sind sehr, sehr, sehr schnell. Wir testen halt extrem viel aus und wir akzeptieren auch, dass es nicht perfekt ist. Das heißt, wir gehen da wirklich 80-20 ran und sagen halt, wir wollen halt lieber schnelle Learnings machen und dann ist halt was kaputt und dann ist halt nicht die jede Erfahrung für den Kunden so 100% on point. Aber das macht uns schnell. Ne? Festig ist ja nicht bloß, kommt ja nicht bloß von Fasten, es kommt auch von Fast. Und wir wollen halt schnelle Resultate haben für uns, aber auch für den Kunden.
Ja.
Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir sehr schnell dazulernen und da Gas geben.
Sehr schöner Pitch.
Würdest du dann auch sagen, eure neuen Features seid ihr auch vorne dran oder haben wir jetzt nur einen Food-Scan oder einen Essens-Mapping-Scan dann auch schon alle anderen?
In zwei Wochen dann.
Oder in zwei Wochen dann alle anderen.
Also an dem Beispiel kann man das ganz gut erklären. Ich war letztes Jahr in Segeln im Sommer und habe dann quasi so ein paar Gespräche geführt mit B2B Foodscan-Anbieter aus San Francisco. Und der hat mir das quasi vorgestellt und ich habe gedacht, so, das ist spannend, da sehe ich komplett einen Use Case für unsere Kunden. Und habe das dann quasi ins Team gebracht und da ging es so halt hin und her und waren noch nicht ganz so überzeugt davon, von der Technologie her. Haben uns das dann trotzdem näher angeschaut, haben es dann integriert. Kundenfeedback war so lala, es halt das war halt nicht so akkurat. Bumm, AI kam mit so einer Entwicklung und wir haben das dann quasi relativ schnell angepasst auf das ganze Thema AI. Mittlerweile macht es jeder und es gibt halt auch viele Fast-Follower in dem Bereich, die dann quasi über Nacht quasi auch große Holding-Companies sehr, sehr aus dem osteuropäischen Raum, Zypern, Ukraine, Russland und Co., gibt es sehr viele große Player, die dann quasi über Nacht es dann schon in den Trend sehen, dann wirklich eine Standalone-App nur auf das Thema bauen und dann Vollgas mit Marketing draufgehen.
Die Märkte hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Das finde ich spannend.
Die Märkte sind, da sind viele Hidden Champions.
Ja?
Ja.
Was denkst du, warum genau da? Hast du schon erörtert?
Ich denke, da gibt es super viele gute Developer, da sitzen sehr, sehr große Teams, die sehr, sehr nach Struktur vorgehen. Da wird auch nicht groß gefragt und auch, die gehen auch über Leichen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und da wird eben am Fließband gebaut und ausgetestet. Verdammt schnell.
Habt ihr das Gefühl, so würdet ihr im Team sein, Konkurrenz belebt das Geschäft oder die Konkurrenz hält uns davon ab, den Unternehmensexit zum Beispiel noch gewinnbringender zu machen?
Mal so, mal so. Es gibt Zeiten, da lernt man extrem viel und ist quasi selber Fast-Follower. Und dann gibt es Zeiten, in denen man Innovation oder halt auch man kann ja auch in der Innovation in der Kommunikation haben, da der Erste ist und dann feststellt, okay, wir haben jetzt hier ein paar Wochen mit einem Vorteil, den müssen wir ausnutzen. Die Kunst ist, öfter selber schnell zu folgen und öfters Innovationen voranzubringen und das nicht bloß einmal, es können auch ganz, ganz viele Mini-Innovationen sein, die man sagt, vielleicht, es reicht ja schon aus, wenn ich halt vielleicht 5 bis 10 Mal im Jahr eine kommunikative Innovation habe, für Marketing zum Beispiel.
Ich finde das ganz spannend, weil du bringst es gerade eher mit einem positiven Vibe rüber. Martin, du kannst ja vielleicht mal erzählen, wie es uns ergangen ist, weil wir haben ja auch einen neuen Teil unseres Produktes gelauncht im März rund um das Haarthema. Da gab es dann auch ganz schnell ganz viele Fast-Follower, aber tatsächlich hat es eher negative Konnektion bei uns, weil die Investoren und so gefühlt, also vielleicht teilst du das nochmal mehr im Detail, eher so auf dem Trip waren, ja okay, jetzt haben sie ja alle. So, also... Aber bei dir klingt das eher gerade so ein bisschen, ja, wir lernen alle voneinander, es geht nach vorne, ist doch eher positiv.
Ich glaube, bei uns ist es differenziert, weil das Thema tatsächlich ist, wir versuchen es, wahrscheinlich ist es auch so ein Vibe, den wir irgendwie jetzt auch einfach hier in der Region oder vielleicht auch in Deutschland haben, dieses, wir müssen schnell auch im Zahn der Zeit sein und eigentlich doch schneller mit neuen Innovationen am Markt sein als andere. Deswegen waren wir super schnell am Markt mit dem Thema Haarscan. Eines unserer Mitbewerber kam dann auf einmal, ich glaube, nicht mal einen Monat später aus der Webseite, haben wir gesehen, oh, jetzt haben sie auch einen Haarscan. Wir sind natürlich relativ raffiniert und testen das gleich aus. Und die Wahrheit ist, da war nichts mit KI, sondern die haben den Fragebogen einfach rausgebracht. Und das kommt dann natürlich bei Kunden ganz schlecht an, weil die sich halt sagen, okay, das ist ja halt nichts mit, das ist ein Fragebogen, den kann man vielleicht auch selber erstellen. Und das hat vielleicht auch den Negativeffekt gehabt, jetzt müssen wir Kunden erklären, nee, bei uns ist es wirklich realer Scan und kein, sag ich jetzt mal, Hardcore-Fake, wie jetzt irgendwie bei unserem Mitbewerber. Was dann wieder zu Erklärungen führt, was im B2B-Sale jetzt halt immer schwierig ist, wenn du anfängst zu erklären bei einem Kunden, dann kommst du irgendwie von Hundertstel ins Tausendstel rein. Das hat ein bisschen was Negatives gehabt und natürlich hat es dann erzeugt, so, oh, der Innovationsvorsprung in KI kann ja schnell aufgeholt werden. Aber tatsächlich haben wir bis heute gemerkt, ein halbes Jahr später hat noch keiner unserer Mitbewerber nachgezogen, obwohl sie es schon gefaked haben, weil es dann doch nicht so einfach ist, weil wir alles selber labeln müssen. Es muss datenschutzkonform sein und dann muss es getestet werden und dann muss es so akkurat sein, dass es für den Kunden Mehrwert bietet. Und da haben wir für uns natürlich jetzt wieder, wenn du sagst, Wettbewerbsanalyse. Wir sind nicht nur ein Team, was Innovation rausbringt, sondern auch ein Team, was Innovation auf die Straße bringt und sogar schon verkaufen kann, und direkt gezielten Mehrwert beim Kunden erzeugt und das im Endeffekt dann auch direkt messbar zeigen kann. Und das ist vielleicht dann wieder anders zu einem B2C-Case, weil wir werden ja direkt am Ergebnis gemessen und nicht an, jetzt zum Beispiel bei unserem Mitbewerber, da kommt irgendwas Fake-mäßiges raus, um zum Investor und jetzt eine Story zu linen oder irgendwie in der Presse, sondern wenn wir sich verkauft bekommen, wenn der Kunde unzufrieden damit ist, dann brauche ich auch keine Innovation am Markt bringen, weil dann habe ich echt ziemlich verkackt, weil dann wird sogar mein Trust-Level als Unternehmen im B2B-Segment, also meine Vertrauenswürdigkeit sogar noch gesenkt. Was dann dafür sorgen kann, dass ich sogar noch Kunden verliere im Longtail.
Ich finde trotzdem, wenn mich immer jemand fragt, aber die machen doch auch sowas, das ist für mich immer eine negative Frage. Da tue ich mir extrem schwer. Das ist der Moment im Gespräch, wo du mir eigentlich ansehen kannst, ich kann eigentlich gerade aussteigen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, du hast es mit LaVue ja auch durch. Da gab es ja auch andere Dating-Apps. Ist das wirklich so oder ist das einfach eine Schwäche von mir, an der ich schleunigst arbeiten sollte?
Die Frage wird immer wieder kommen. Am Ende zählt ja nur Wachstum. Und wenn man das zeigen kann, dann ist es ja vollkommen egal, was andere machen. Also man darf nicht den Wettbewerb aus den Augen verlieren, aber man darf es auch nicht zu ernst nehmen. Und jetzt in Investorenrunden geht's im Endeffekt um Return. Was ist das Potenzial, was ist die Story? Und wenn man das zeigen kann in der Kombination mit dem Growth Case, dann ist es vollkommen egal, ob das alle anderen nachmachen. Und dann, ich sehe es auch so wie du, viele kopieren das dann, aber halt so halb oder so okay, es ist nicht das Gleiche. Und so ist immer jeder, es ist alles kopierbar, mehr oder weniger. Ja. Und mal sind wir die Kopierer, mal werden wir kopiert. Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass es Wachstum da ist, dass es die Kunden geil finden und dass es halt mehr aktive Subscriber gibt. Und dann ist für alle ein Win-Win-Situation.
Ich fand das gerade ganz süß, ja, mit dem Kopierer. Ich meine, wir scannen ja auch noch. Also wir haben auch noch die Scan-Funktion. Aber naja. Gut, jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ich habe ja jetzt schon ganz viel gelernt heute, worauf ich achten sollte, wie ich meine Competitor einordnen sollte. Es wäre ganz spannend, wenn jeder so ein bisschen sein Statement aber nochmal setzen würde. Du hast gerade gesagt, man kopiert, aber man wird auch kopiert. Jetzt gibt es ja ganz häufig, es passiert ja, dass man häufig auch nicht der Erste für eine Grundidee ist und dass es schon einen Präzedenzfall gibt, wo man sagen kann, bei uns war es zum Beispiel eine große Firma in Deutschland, die in einem ähnlichen Bereich schon richtig durch die Decke gegangen ist, oder Perfect Corp hat ja zum Beispiel auch schon ein IPO gemacht. Ist es eher was Positives für euch oder was Negatives, wenn man reingeht und sagt, es gibt in meiner Branche mit meinem Thema schon jemanden, der sehr erfolgreich war? Hängt man sich damit eher zurück oder pusht man damit bei den Investoren oder Stakeholdern eher das Gefühl von, oh, da geht richtig viel? Was meint ihr?
Ich denke, dass es positiv ist, weil dann der Markt schon gewisserweise vorbereitet ist. Und was ich so beobachte, dass sowas immer in Phasen kommt. Es gibt Phasen, da ist halt die Nische nicht so interessant für die Finanzwelt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es wieder mehr interessant ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt gerade nicht so eine interessante Phase für ein Dating-Umfeld. Das kann sich aber wieder ändern, das wird sich auch wieder ändern. Und in dem Health-Bereich ist es im Endeffekt ähnlich. Also wenn er stark wächst und was er jetzt gerade tut, dann gibt es wieder ganz andere Interessen. Und dann gibt es auch viele Investoren, die dann schon, sag ich mal, vorausdenken und sagen, okay, hier gibt es dann auch Skaleneffekte, wenn man den und den und den und den zusammenpacken würde, das könnte dann die und die Story sein. Weil es ja dann auch geht, wer ist dominant in Europe, wer ist dominant in den USA. Da gibt es ganz viele strategische Fragen. Das ist für uns auch nicht planbar. Wo wir uns drauf fokussieren, ist, wir fokussieren uns auf Wachstum. Mhm. Und wir wollen profitabel sein. Wir sind profitabel. Und wir wollen halt schnell ganz vorn mit neuen Ideen und Innovationen dabei sein. Und alles andere folgt dann im Endeffekt.
Mhm. Ich glaube, du hast es gerade ganz gut gesagt. Ich glaube, du hast es auch schon in der letzten Folge ganz gut gesagt, ohne Geld komme ich gar nicht voran. Das würde mich auch nochmal mehr interessieren, wie wir uns da vielleicht auch unterscheiden zum B2C. Ist das Thema, ich muss erstmal anfangen, um überhaupt irgendwo hinzukommen und brauche dafür ein Startkapital. Und ich baue nachher dann doch irgendwo auch eine Art Wachstumskapital, um überhaupt in den Markt zu dominieren und weiterzukommen, egal was meine Competitors am Ende machen. Bei uns ist jetzt, wie du schon angesprochen hast, mit Perfect Corp, haben wir ja dann noch eine ganz andere Hausnummer, weil wir nicht nur mit Unternehmen konkurrieren, die jetzt mal kurz am Anfang ihrer Entstehungsgeschichte sind oder irgendwie eine Seed oder eine Wachstumskapitalrunde aufgesetzt haben, sondern bereits IPO'd haben und mit 200-300 Millionen am Start sind, gegen man die dann irgendwie kompetieren muss. Und da glaube ich, um im Markt nicht nur zu wachsen, sondern nachher natürlich auch in den Verdrängungsmarkt zu kommen, das heißt Kunden von denen aktiv abzuwerben, geht es vor allem darum, vor allem besser zu sein, einen besseren Mehrwert den Kunden zu bieten und dann sogar gegen so einen Konkurrenten sich im Wachstum durchzusetzen, weil irgendwann ist der Markt natürlich ja beschränkt, im B2C ja glaube ich noch heftiger als im B2B. Und dann gibt es nur eine Anzahl X an Unternehmen, die ich auch für mich gewinnen kann und Anzahl Y, die bereits vergeben sind. Und nur mit Geld, glaube ich, können wir da gar nicht durch, sondern auch mit einer besseren Produktinnovation.
Schnelligkeit.
Und mit einer Schnelligkeit, ja, finde ich auch. Mich würde aber interessieren bei euch jetzt, wie seid ihr überhaupt dorthin gekommen? Weil ihr hattet ja auch Konkurrenten wahrscheinlich in den USA, die 10-mal mehr Geld geraced hat als ihr. Was ist bei euch entscheidend? Ist da Geld ein entscheidender Faktor oder vielleicht auch was anderes? Und haben euch eure Investoren dabei auch geholfen zu wachsen? Nicht in der Anfangsphase, sondern jetzt, wo es in die Skalierungsthematik nicht nur reingeht, sondern ihr schon drin seid.
Für uns war natürlich Geld von Anfang an auch ein Faktor. Wir haben selber investiert in Festig als Gründer und haben dann noch unser Friends and Family Netzwerk mit angezapft sozusagen. Es war aber nie so kapitalintensiv, wie das vielleicht andere machen. Wir wollten schon von Tag 1 an einen gewissen Return sehen. Also lieber etwas langsamer starten, dass bis alle Produkt-KPIs passen und dann Vollgas. Also das wäre jetzt auch, glaube ich, aus der Zeit gefallen zu sagen, es gibt nur noch so Venture-Cases, vor allen Dingen im B2C, wo es scheiß auf die Monetarisierung, wir gucken uns das gar nicht an und wir haben erstmal 50 Millionen auf dem Konto und können da irgendwie alles ausgeben. So sind natürlich viele gewachsen, aber man merkt schon, dass es eine andere Zeit ist, dass das jetzt so schwieriger geworden ist. Ich will nicht sagen unmöglich, es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Case, wo das immer mal noch passiert oder wo irgendwas viral geht und dann geht's halt über Nacht los. Aber jetzt rein planbar, wenn man sagt, morgen geht's los, morgen habe ich mein Team und dann gehen wir an den Start, dann muss man am Anfang sehen, dass es auch irgendwie monetär funktioniert und eine gewisse Anschubsfinanzierung, eine gewisse Liquidität, eine Vorfinanzierung auch von den Apple und Google Ausschüttungen muss ja auch gegeben sein. Und dann geht's halt quasi voll nach Playbook.
Und das Playbook bei euch jetzt zum Wachstum war, wenn ich jetzt nicht auf monetäre Ziele gehe und auf monetären Einsatz, also ich investiere statt 10.000 in eine Ad halt jetzt auf einmal 100.000 in eine Ad oder vielleicht sogar 1 Million in eine Ad, ist das der Wachstumstreiber bei euch oder ist es eher?
Es ist so lange ein Wachstumstreiber, wie man einen Return erwarten kann. Und in unserem Fall, wir wollen halt die Kohorte positiv bekommen nach 12 Monaten mit einer gewissen Marge. Und wenn das gegeben ist, gibt's quasi für uns kein Budgetlimit.
Okay.
Und das war auch die perfekte Abmoderation. Danke, Martin. Und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ich habe auf jeden Fall wieder einiges gelernt. Das heißt, mein neues Business wird dann ja auf jeden Fall der Oberburner im Growth.
Danke.